Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Jule Reimer, ich wünsche einen guten Tag. Es scheint angesichts der Klimaerwärmung ein wenig aus der Zeit gefallen zu sein. Aber in den Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und CSU und der SPD wird tatsächlich darüber gesprochen, Flugtickets wieder billiger zu machen. Was außerdem noch bei Heizungen und Wohnen derzeit der Verhandlungsstand ist, hören Sie gleich. Gute, wenn auch nicht ausreichend gute Nachrichten gibt es zum Thema Ewigkeitschemikalien. Der Zufall führte zu Fortschritt beim Recycling von PFAS. Schlechte Nachrichten gibt es aus Südkorea. Die Waldbrände sind weiterhin außer Kontrolle. In Stuttgart verhandeln heute die Agrarminister von Bund und Ländern darüber, wie in Deutschland das EU-Naturwiederherstellungsgesetz umgesetzt werden soll. Spoiler, Brandenburg hat schon gesagt, es will nicht mitmachen. Dazu ein Interview mit Laura Henningson vom Naturschutzbund Deutschland, NABU. Wir reden außerdem über die Trinkgeldvergabe in Zeiten von Kreditkarten. Und das Frühjahr ist hier Auftakt zur Wanderzeit. Füchse, Wölfe, Bären, Wildschweine oder Schlangen, was tun bei zufälliger Begegnung? Nur mit Wildtieren haben wir im Verbrauchertipp nachgefragt. Knapp 5 Wochen nach der Bundestagswahl verhandeln in Berlin CDU, CSU und SPD über eine neue Bundesregierung. Die mutmaßlichen künftigen Regierungskoalitionäre müssen einiges unter den Hut bekommen. Zum Beispiel die von der Union geforderten Entlastungen für die Wirtschaft bei der Umweltschutzbürokratie oder auch die SPD-Vorstellung zum Klimaschutz. Das zeigt sich unter anderem beim Thema Wohnen und Bauen. Unserem Hauptstadtstudio liegt das vorläufige Verhandlungspapier aus der entsprechenden Koalitionsverhandlungsgruppe vor. Steffen Wurzel, dass es zu wenige bezahlbare Wohnungen gibt in Deutschland, ist bekannt. Aber wie wollen die künftigen Koalitionäre das lösen?
Ja, im Verhandlungspapier, im vorläufigen, steht unter anderem das Baugesetzbuch, dass das reformiert werden soll. Es geht darum, dass da die Baubürokratie verschlankt werden soll mit einer solchen Reform, zum Beispiel dadurch, dass gewisse Baustandards gesenkt werden. Brachflächen sollen so einfacher bebaut und Wohnungen einfacher aufgestockt werden. Das Schlagwort lautet Bauturbo. Das Interessante ist, dass das die alte Ampelregierung auch schon auf dem Zettel hatte. Das Tragische aber, genau an dem Tag, als das Kabinett vergangenen November die Baugesetzbuchnovelle verabschiedet hat, ist abends die Ampelkoalition geplatzt. Jetzt soll und muss das Ganze also nochmal neu auf den Weg gebracht werden. Umweltschutz, Lobbygruppen und auch Nachhaltigkeits-NGOs, einige Architektenverbände haben diesen sogenannten Bauturbo in der Vergangenheit scharf kritisiert. Jetzt wollen Union und SPD das aber direkt in den ersten 100 Tagen durchziehen, um eben Bauen einfacher und so günstiger zu machen. Dann vielleicht noch ein Blick auf Mieterinnen und Mieter, die sollen profitieren, indem die Mietpreisbremse verlängert wird. Außerdem sollen Vermieter steuerlich belohnt werden, wenn sie Wohnungen günstig vermieten. Und was der SPD natürlich wichtig war, mehr Geld für den sozialen Wohnungsbau.
Mhm. Wo sind sich CDU und CSU dann uneinig komplett?
Naja, vor allem bei einem Punkt, bei dem das absehbar war, nämlich bei der Frage, wie stark dürfen Vermieter ihre Mieten eigentlich erhöhen. Die SPD will das noch stärker begrenzen als bisher, vor allem in Gegenden mit angespannten Wohnungsmärkten. CDU, CSU lehnen das strikt ab. Uneinigkeit außerdem bei der Frage, inwieweit Bund oder Länder das Wohngeld auszahlen soll. Das ist, denke ich, ein Detail, bei dem es Einigkeit geben kann. Unterm Strich übrigens generell beim Thema Wohnen und Bauen relativ viel Einigkeit, wobei die entscheidende Frage noch offen ist, nämlich ob es künftig noch ein Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen als eigenständiges Ministerium gibt oder ob das irgendwo eingegliedert wird.
Die CDU-CSU haben ja im Bundestagswahlkampf gefordert, das Gebäudeenergiegesetz, also das sogenannte Heizungsgesetz, das fällt auch darunter, wieder abschaffen zu wollen. Wie steht es darum?
Ja, dieses Gesetz war in der Ampel hoch umstritten und ist es jetzt auch bei den Verhandlungen. Da ist noch sehr viel offen, wie es weitergeht. Im Verhandlungspapier steht zwar wörtlich, Zitat, wir werden das Heizungsgesetz abschaffen. Aber aus der SPD wiederum hört man, naja, das war eher ein symbolischer Erfolg für CDU, CSU, das da reinzuschreiben. Also da ist noch ganz viel offen. Ein Ansatz, der sich abzeichnet, es könnte künftig so laufen, dass nicht mehr primär geblickt wird auf die Frage, wie wärme- oder wie energieeffizient ist ein Gebäude auf Jahressicht, sondern dass vielmehr auf die Frage geblickt wird, wie viel CO2 stößt eigentlich ein Gebäude aus über den gesamten Lebenszyklus. Also was deutlich wird, Da ist noch viel Verhandlungsmasse drin. Das müssen die Chefinnen, Chefs der Parteien, CDU, CSU, SPD, wahrscheinlich ganz oben klären und besprechen.
Klimaschützer blicken beim Thema CO2 auch immer auf den Luftverkehr. Und die Branche muss wohl stark für sich geworben haben. Jedenfalls ist offenbar steht eine Absenkung der Ticketsteuer im Raum, um das Fliegen billiger zu machen. Was ist da zu erwarten?
Genau, also grundsätzlich ist es ja so, dass Deutschland eines der wenigen großen Länder in Europa ist, in denen die Luftfahrt schrumpft und nicht wächst. Das ist grundsätzlich gut fürs Klima, kann man argumentieren. Wirtschaftsverbände sagen, das ist aber sehr schlecht für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Deswegen haben die Lobby gemacht. Union und SPD haben sich aufgeschrieben, dass sie die Luftverkehrssteuer senken wollen, dass Fliegen also billiger werden soll. Mhm. Die Lufthansa hat das heute ausdrücklich begrüßt.
Ja, wundert
ich fand's
uns
interessant.
Nicht.
Ja, ich fand es interessant, aber dass dennoch gestern bei einem Treffen des Lobbyverbands der deutschen Flughäfen eher eine ganz andere Stimmung war. Nämlich, wir brauchen noch viel mehr Entlastung bei den staatlichen Abgaben. So, und dann ging Sören Barthol von der SPD da auf die Bühne, Staatssekretär im Verkehrsministerium unter anderem. Er hat gesagt, also macht euch mal nicht allzu große Hoffnungen, liebe Branche, dass da noch mehr Entlastungen kommen.
Und es gibt ja auch noch so ein paar Klimaziele, die eigentlich erreicht werden sollten. Vielen Dank an Steffen Wurzel über den Stand der Koalitionsverhandlungen, besonders im Bereich Wohnen, Bauen und eben auch ein Stückchen Klima. PFAS. Hinter dieser Abkürzung stecken chemische Verbindungen, die als besonders langlebig und gesundheitsschädlich gelten. Über 1500 Orte in Deutschland sind mit den sogenannten Ewigkeitschemikalien verunreinigt. Aus der Umwelt gelangen sie ins Trinkwasser und in die Nahrungskette, schaden also auch Mensch und Tier. Ein Forschungsteam aus Großbritannien und den USA melden jetzt aber einen Durchbruch, wie sich PFAS in Zukunft doch recyceln lassen könnten. Allerdings ist das Umweltproblem als solches damit nicht gelöst. Nina Kunze.
Die Entdeckung basiert auf einem glücklichen Zufall. Eigentlich wollte das britische Forschungsteam fluorhaltige Moleküle herstellen und nicht abbauen. Dabei fiel auf, dass die Ausbeute höher war, wenn die verwendeten Dichtungsringe nicht aus Gummi, sondern aus PTFE bestanden. Die einzig logische Erklärung, das PTFE hatte sich unerwarteterweise abgebaut und war Teil der chemischen Reaktion und damit Teil der Masse im Behälter geworden. PTFE ist einer der bekanntesten Vertreter der PFAS-Stoffgruppe und den meisten besser geläufig unter dem Namen Teflon. Das Problem mit PFAS ist, dass sie sich nur schwer abbauen und damit auch nicht recyceln, also wiederverwenden lassen, erklärt Thomas Remzma, Leiter der Abteilung Analytische Umweltchemie am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig.
Das Grundproblem bei der Wiederverwendung von Fluorpolymeren ebenso wie bei der Zerstörung ist tatsächlich die Stabilität der Bindung zwischen Kohlenstoff und Fluor. Und die haben hier durch diesen mechanischen Prozess des Mahlens mit dem Kaliumphosphat eben einen Weg gefunden, diese Bindung zu spalten.
Auf Basis dieses Zufallsfunds testete das Forschungsteam die Methode auch an anderen PFAS-Verbindungen. Auch sie ließen sich abbauen. Das Fluor kann danach sogar weiterverwendet werden. Ein Schritt in Richtung Kreislaufwirtschaft, der mit bisherigen Verfahren zum PFAS-Abbau noch nicht gelungen ist. Das könnte sogar geopolitische Relevanz haben. Fluor wird von der EU als kritischer Rohstoff eingestuft. Wenn fluorhaltige Chemikalien recycelt werden können, würde das Europa von anderen Ländern unabhängig machen. Bislang ist jedoch nicht klar, ob sich das Verfahren auch in großem Maßstab bewährt. Gegen PFAS, das bereits in die Umwelt gelangt ist, nützt die neue Methode allerdings nichts. Und auch, dass PFAS überhaupt in die Umwelt gelangt, lässt sich dadurch nicht verhindern. Für Fachleute wie Thomas Remzma ist Recycling deshalb nicht die Lösung des Problems. Ihm wäre es lieber, wenn die fluorhaltigen PFAS-Chemikalien gar nicht erst hergestellt würden.
Recycling ist gut, Kreislaufwirtschaft ist gut. Aber wenn wir Kreislaufwirtschaft mit den falschen Produkten machen, dann hilft das der Umwelt erstmal auch nicht viel.
Neben Teflonpfannen finden sich PFAS beispielsweise in regenfester Kleidung, Schmiermitteln und Fastfood-Verpackungen. Bestrebungen, die Verwendung von PFAS in der EU einzuschränken, werden derzeit geprüft. 5 Länder, darunter auch Deutschland, haben einen entsprechenden Vorschlag eingebracht.
Nina Kunze berichtete. Die Zahl der Todesopfer durch die schweren Waldbrände in Südkorea steigt weiter. Die Brände sind weiterhin nicht unter Kontrolle. Es sind die schwersten in der Geschichte des Landes. Aus unserem ARD-Studio Ostasien berichtet Thorsten Iffland.
5 mm Regen sind an diesem Donnerstag für die besonders betroffene Region im Südosten des Landes vorhergesagt. Nach Ansicht des Leiters des koreanischen Forstdienstes zu wenig, um die verheerenden Waldbrände zu löschen. Mehr als 9000 Einsatzkräfte und 120 Helikopter versuchen seit den frühen Morgenstunden die Brände unter Kontrolle zu bekommen. Die Behörden vermuten, dass die Feuer durch menschliches Fehlverhalten ausgelöst wurden. Etwa durch Funkenflug beim Rasentrimmen oder bei Schweißarbeiten am eigenen Haus. Bei den schlimmsten Waldbränden in der Geschichte Südkoreas wurde bislang eine Fläche in der Größe des Bundeslandes Bremen zerstört. Unter den Todesopfern befinden sich auch ein Hubschrauberpilot und 4 Feuerwehrleute.
Aus Südkorea, Thorsten Iffland. Zurück nach Deutschland. Abbau von Bürokratie, so lautet der Schwerpunkt der Agrarministerkonferenz, bei der die MinisterInnen und der geschäftsführende Bundesagrarminister Cem Özdemir noch bis morgen in Baden-Baden sich treffen. Außerdem diskutiert werden sollen Themen wie die Umsetzung der gemeinsamen EU-Agrarpolitik vor Ort in den Betrieben. Umgesetzt werden muss auch das letztes Jahr beschlossene EU-Naturwiederherstellungsgesetz. Da geht es um die Renaturierung von Flüssen, die Wiederherstellung von Mooren, von wertvollen Ökosystemen wie Magerrasen oder Flussauen und natürlichen Wäldern. Laura Henningson vom Naturschutzbund Deutschland ist am Telefon. Warum ist das Gesetz aus Sicht der Naturschutzverbände so wichtig?
Das Gesetz ist aus unserer Sicht so wichtig, weil unsere Ökosysteme in Deutschland einfach in einem schlechten Zustand sind. Wenn man sich jetzt die Agrarökosysteme anguckt, sieht man hier einfach, dass zum Beispiel die Feldvögel seit Jahren zurückgehen und der Zustand des Bodens auch immer schlechter wird, was natürlich die Grundlage für eine gesunde und gute landwirtschaftliche Produktivität ist.
Aber jetzt werden Ihnen die Landwirte entgegenhalten oder auch die Agrarverbände. Deutschland ist hochproduktiv in Sachen Agrar. Kann nicht so schlimm sein mit den Böden.
Ja, das stimmt. Natürlich sind wir ein hochproduktives Land. Wir benutzen aber auch eine Menge Inputs in Form von Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln, um die Produktivität auch hochzuhalten. Allerdings sieht man auch seit Jahren eine Stagnation der Erträge. Also es ist nicht so, dass die Erträge immer mehr werden, sondern wir sehen in einigen Bereichen auch schon, dass sie nicht weiter steigen. Und gerade in Bezug auf die Klimaauswirkungen der letzten Jahre sieht man hier auch lokal schon Ernteeinbußen.
Was kommt denn praktisch auf die Bundesländer zu, um dieses Naturwiederherstellungsgesetz, das heißt jetzt in der deutschen Verwaltungssprache Wiederherstellungsverordnung, um das umzusetzen?
Die Bundesländer sind aktuell dazu aufgerufen, zum Wiederherstellungsplan zuzuarbeiten. Den muss die Bundesregierung dann Ende 2026 an die Europäische Kommission melden. Das heißt, die Bundesländer sind aktuell dabei, eine Bestandsaufnahme zu machen. Zum Beispiel, welche Moorflächen gibt es in den Bundesländern? Welche davon werden bewirtschaftet? Welche eignen sich zur Wiederherstellung? Oder auch, wenn es um besonders wertvolle Lebensräume geht, das heißt FFH, Lebensraum, Typen. Diese werden dargestellt und gleichzeitig werden dann auch entsprechende Maßnahmen von den Bundesländern erarbeitet, aufgestellt, um diese Ziele dann auch zu erreichen.
Jetzt hat das Bundesland Brandenburg, das Agrarministerium, bereits angekündigt, es werde die Umsetzung erstmal aussetzen. Das ist ja ein EU-Gesetz, was direkt greift. Geht das überhaupt?
Das geht nicht. Die Bundesländer müssen hier zuarbeiten. Deutschland muss diesen Plan abgeben. Auf lange Sicht natürlich, wenn Deutschland diesen Plan nicht einreichen würde, würde auch ein Vertragsverletzungsverfahren drohen. Das ist aber auf die lange Bank geschoben. Brandenburg arbeitet auch weiterhin an der Zuarbeit des Wiederherstellungsplans mit. Ich denke, die Bundesländer sollten hier auch diese Chance ergreifen, diese aktive Gestaltungsrolle einzunehmen. Denn das EU-Gesetz ist diesmal erstaunlich offen formuliert, sodass die große Chance besteht, endlich mal, dass Länder und Bund zusammen dieses Gesetz gestalten können. Zusammen natürlich auch mit den betroffenen Gruppen, auf die sich dieses Gesetz auswirken wird. Oft wird ja kritisiert, EU-Gesetz greift so kleinteilig in Bund- und Ländergesetze, Maßnahmen ein. Hier ist es andersrum und diese Chance sollte auch von den Ländern ergriffen werden.
Geht es denn dann immer um so, also auch besonders gute Standorte oder geht es zum Teil auch um Flächen, wo die Landwirte vielleicht tatsächlich es leichter, die leichteren Herzens, sagen wir mal, einer naturverträglicheren Nutzung zu überlassen?
Also es geht um beides. Es geht um Naturschutzgebiete, um Natura 2000 Gebiete, aber es geht zum Beispiel auch großflächig um Agrarökosysteme, also um Ackerflächen, um Grünlandflächen, die generell in einen besseren Zustand versetzt
aber
werden
sollen. Aber
was heißt
das dann praktisch? Weniger Pestizideinsatz, weniger Dünger, weil das die Artenvielfalt? Was soll bewirken?
Also grob, die Maßnahmen stehen ja noch nicht fest. Wir haben Ziele, also es ist ein ergebnisorientierter Ansatz. Wir haben zum Beispiel das Ziel des Feldvogelindikators. Das ist immer ein ganz plakatives Beispiel. Da wird gezählt, wie viele Feldvögel leben in den Agrarökosystemen. Diesen Indikator kennen wir EU-weit und dieser Indikator soll sich jetzt bis 2030 verbessern. Und die Maßnahmen dazu, wie das erreicht werden kann, das ist nun gerade das, was die Bundesländer erarbeiten sollen. Und viele dieser Maßnahmen kennen wir natürlich. Wir haben seit Jahren die Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen aus der zweiten Säule der Agrarpolitik. Die wirken darauf hin, die führen ja schon dazu, dass sich dieser Indikator in Teilen auch schon verbessert. Auch die neuen Ökoregelungen der Agrarpolitik führen natürlich schon in Richtung dieses Ziels.
Das heißt, es wäre ein Mehr als bisher. Vielen Dank an Laura Henningsson vom Naturschutzbund Deutschland zur Agrarministerkonferenz in Baden-Baden. In Deutschland sind 5-10% Trinkgeld üblich und viele Gäste runden häufig den Rechnungsbetrag einfach auf. Immer mehr Menschen zahlen jedoch auch kleine Beträge mit Karte und mit den Kartenlesegeräten kommt ein neuer Trend. Sie bieten den Gästen nämlich an, eine bestimmte Prozentsumme des Rechnungsbetrags als Trinkgeld gleich mit abzuziehen. Wie das in der Gastronomie und den Gästen ankommt, dazu hat sich Josephine Janert umgehört.
Rund um den Hackeschen Markt in Berlin-Mitte gibt es jede Menge Restaurants. Viele Passantinnen und Passanten sagen, dass sie dort Trinkgeld geben.
Ich mache das einfach separat und lege was auf den Tisch.
Ich mache es je nach Erfahrung. Also wie war mein Erlebnis bis dahin vor Ort? Wie war der Service? Also meistens zahle ich alles mit Karte, weil ich meistens kein Bargeld habe.
Damit folgt sie einem Trend, auf den Falco Naaten schon reagiert hat. Er ist der Inhaber des Restaurants Barbecue Kitchen am Hackeschen Markt. Seinen Gästen bietet er die Zahlung per Kreditkarte oder EC-Karte an.
Wir also haben zurzeit Kreditkartenzahlung mittlerweile 80%. Ich werde auch perspektivisch übergehen zu 100% Kartenzahlung. Wir haben viele Gäste auch international, Spanien, Frankreich, Amerika etc., die grundsätzlich nur mit Karte zahlen, wie wir auch im Ausland.
Seit ein paar Monaten bietet er den Gästen an, das Trinkgeld mittels Kartenlesegerät gleich mitzuüberweisen. Auf dem Display finden Sie mehrere Möglichkeiten, 5, 10 oder 15% des Rechnungsbetrages. Diese Höhe hat der Gastronom vorausgewählt. Ein weiterer Button auf dem Display steht für die Option, kein Trinkgeld zu zahlen. Entscheidet sich der Gast für keine der vier Optionen, kann der Kellner selbst auf den Button kein Trinkgeld drücken. Und er kann auch einen noch höheren Prozentsatz an Trinkgeld einstellen, falls der Gast es wünscht. Dass Restaurantchef Falco Naaten seinen Gästen überhaupt die Möglichkeit gibt, per Kartenlesegerät Trinkgeld zu geben, sei auch ein Wunsch seiner Mitarbeiter, betont er.
Und aus dem Grunde haben wir gemerkt, dass bei Kartenzahlung, wenn sie dieses Tastenfeld nicht haben, die Trinkgeldzahlung deutlich eingebrochen, weil man gibt dann Karte und Wiedersehen so ungefähr. Und so gibt es noch einen kleinen Anreiz für die Gäste, sagen, okay, war doch ganz cool und hier nochmal 5%.
Dank der Extrafunktion des Kartenlesegeräts würden seine Mitarbeiter heute so viel Trinkgeld bekommen wie früher, sagt Falco Naaten. 5%, das würden die meisten Gäste geben, manche aber auch gar nichts. Mit den Buttons auf dem Display würden sie gut zurechtkommen. Bei den Passanten am Hackeschen Markt sorgt das digitale Trinkgeld für unterschiedliche Reaktionen.
Nicht schlecht. Ja, man hat schon das Gefühl, man könnte dann was auswählen auch.
Bei vielen ist es ja so voreingestellt, dass man wählen kann 15%, dass das mitunter bis 30% hochgeht, halte ich für unangemessen. Und das finde ich schon immer eine Frechheit, dass man diese Option, kein Trinkgeld zu geben, mühevoll suchen muss.
Ich gebe manchmal was, aber nicht immer. Es löst auf jeden Fall Druck aus. Einfach wegdrücken, lächeln, have a nice day und so weiter.
Falco Naaten beobachtet, dass das Trinkgeld mit den digitalen Lesegeräten auch in Geschäften einzieht, die im Unterschied zu seinem Restaurant keinen Service am Tisch anbieten.
Es gibt ja viele Coffeeshops und so, ne, die dann reine Selbstbedienung zum Beispiel haben und das dann trotzdem so machen. Das finde ich nicht okay. Kaufst ein Croissant und gibst auch irgendwie Trinkgeld da, 30 Cent. Empfinde ich jetzt nicht als notwendig, diese Trinkgeldgeschichte.
Und Jürgen Behnert vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband betont:
Trinkgelder sind ein freiwilliges Dankeschön des Gastes für guten Service. Der Gast entscheidet individuell, ob und in welcher Höhe er Service und Küche mit einem Trinkgeld belohnt.
Wem es nicht gefallen hat, braucht sich also nicht unter Druck setzen zu lassen. Er kann den Button für kein Trinkgeld geben auch ganz in Ruhe suchen.
Das Frühjahr ist der Auftakt zur Hauptwandersaison. Wer in Deutschland oder auf Auslandsreisen auf seinen Wegen durch die Natur einem Wildtier begegnet, der ist oft unsicher. Wie verhalte ich mich richtig? Angesicht zu Angesicht, zum Beispiel mit Füchsen, Wölfen, Bären, Wildschweinen oder Schlangen. Ja, was Sie tun können, das erklärt Daniela Siebert im Verbrauchertipp.
Es ist überraschend einfach, sich bei einer zufälligen Begegnung mit Wildtieren optimal zu verhalten. Fast immer gilt:
Stehen bleiben und gucken, was das Wildtier macht. Das funktioniert für Füchse, Wölfe, Elefanten, Geparden und auch einen Löwenrudel. Wenn Sie stehen bleiben, dann guckt das Tier, was Sie machen. Wenn Sie nichts machen, dann entspannt sich die Gruppe der Tiere oder das Einzeltier erstmal. Und dann gibt es eine gewisse Zeit, wo beide Seiten verharren. Und dann können Sie vorsichtig entweder zurückgehen oder geradeaus gehen, je nachdem, welche Bewegungsrichtung Sie gerade unterwegs waren.
Erklärt Heribert Hofer, Direktor des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung. Von Ratschlägen, die im Internet kursieren, sich zum eigenen Schutz besonders laut zu verhalten oder sich optisch größer zu machen, etwa durch Aufspannen eines Regenschirms, davon hält der Biologe nichts. Wer durch Bärengebiet läuft, sollte sich aber stets akustisch bemerkbar machen.
Das ist auch der Grund, warum Sie, wenn Sie in die Rocky Mountains oder in den slowenischen oder italienischen Alpen oder anderswo gehen, idealerweise kleine Bimmelglöckchen am Rucksack haben, weil Bären mögen es überhaupt nicht, überrascht zu werden.
Stehen bleiben und langsam zurücklaufen, ohne dem Bären den Rücken zuzuwenden, rät Dirk Ehlert, falls es doch zu einer Begegnung mit einem solchen Tier kommt. Er ist Wildtierreferent des Landes Berlin. Falls man Nahrung im Rucksack hat, den lieber liegen lassen. Bei Füchsen rät er zum Stehen bleiben und abwarten. Auf keinen Fall sollte man sie füttern. Auch wenn eine Schlange auf dem Weg liegt, den man langgehen möchte, ist Geduld gefragt. Verscheuchen wäre bei giftigen Tieren gefährlich.
Auch stehen bleiben, bitte nicht drauftreten. Gerade wenn es schön warm ist in den frühen Morgenstunden, wärmen sich die Tiere da auf. Sie schleichen sich dann auch weg. Sie kriegen ohnehin durch die Erschütterung uns Menschen viel eher mit.
Eine besondere Note bekommt die Begegnung mit Wildtieren, wenn ein Hund mit von der Partie ist. Etwa wenn es um Wildschweine geht. Dirk Ehlert.
Jetzt im Frühjahr, wenn die Bachen die Jungtiere haben, also Frischlinge, ist Obacht angesagt, stehen bleiben, nicht weiterlaufen. Wenn man einen Hund hat, bitte, bitte den Hund angeleint lassen. Ist er nicht angeleint und greift das Wildschwein den Hund an, nicht dazwischen gehen.
Sonst wird das Muttertier auch den Menschen attackieren. Auch bei dem Szenario Mensch begegnet Wolf im Wald, rät Dirk Ehlert, gelassen stehen zu bleiben. Sogar wenn der Wolf denselben Weg benutzt wie man selbst.
Das ist meistens so, dass die Tiere kurz stehen bleiben. Man selber sollte es auch. Und die Tiere laufen häufig um einen herum und dann wieder auf den Weg und gehen weiter. Tiere wie Wölfe nehmen nämlich die gleichen Wege und Wanderwege wie wir. Was völlig normal ist, und dass Wölfe erstmal neugierig sind, die uns nicht kennen und nicht gleich Angst haben, ist auch ganz normal. Nicht füttern, nicht streicheln und man muss auch nicht wegrennen. Sie haben sicherlich nicht vor, uns zu fressen.
Wildtiere, die an Tollwut leiden, können sich untypisch verhalten und deutlich aggressiver sein. In Deutschland und Zentraleuropa muss man damit derzeit kaum rechnen, in Regionen wie Osteuropa oder Indien aber schon. Der Tipp von Heribert Hofer:
Wenn ich in eine Gegend fahre, wo im Prinzip Tollwut vorkommen könnte, was ich vorher herausfinden kann, sollte ich mich gegen Tollwut Schutz impfen lassen. Das ist zwar keine Impfung, die von den Krankenkassen bezahlt wird, aber es ist bei Weitem der beste Schutz.
Kinder nimmt man bei Begegnungen mit Wildtieren am besten an die Hand. Das empfehlen beide Experten.
Der Verbrauchertipp von Daniela Siebert. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Jule Reimer.